1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Sonja Pickard. Hallihallo.
Hallo.
Sonja, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ist das wirklich die wichtigste Frage?
Die wichtigste Frage, zumindest laut Journalistenfrequenz.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Also ja, das war eine ganz eigenwillige Geschichte tatsächlich. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass es die typische Geschichte gibt. Es war 2015. Und ich war arbeitslose Schauspielerin.
Ah ja.
Ja, genau. Und habe nur gekellnert. Also 6-mal die Woche stand ich da im Restaurant und von morgens bis abends. Und aber eben nicht ganz. Wir hatten halt immer, wir hatten so Doppelschichten, also so 11 bis 14 Uhr und dann nochmal 17 bis Ende. Und dann waren immer diese 3 Stunden Mittagspause. Und ich war halt irgendwie künstlerisch so frustriert, weil einfach gar nichts ging. Und habe dann einfach mal angefangen, nur um mich künstlerisch ausdrücken zu können, dass ich halt in den Pausen mir immer Dinge aufgeschrieben habe, die ich lustig fand. Ja, also
aber
Gedankengänge.
Vollkommen ohne Absicht.
Ja, das Wort Kabarett war zu diesem Zeitpunkt nicht in meinem Kopf.
Weil diesen macht ja tatsächlich kaum jemand, würde ich mir sagen.
Ja, ja. Genau. Nee, aber ich war einfach schon immer so ein Mensch, ich sehe sehr schnell in Dingen das Lustige. Ich kann auch immer nur eine begrenzte Zeit traurig sein, weil irgendwann fällt mir die Absurdität des Ganzen auf.
Das ist doch
günstig. Und genau, und dann war halt irgendwann, dachte ich so, ja, dann schreibst du es halt auch einfach mal alles zusammen, was du so für lustige Gedankengänge hast. Und so kam eines zum nächsten. Dann hatte ich plötzlich so 20 Minuten Programm. Und oder was heißt Programm? Ich hätte auch das damals nicht so bezeichnet. Hab dann aber durch Zufall von einem Kabarettpreis erfahren. Und das war eben der Neulingsnagel im Theater am Alsergrund. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, naja, komm, dann nimmst du das, schreibst es irgendwie in so eine Form, dass es als Kabarett durchgeht.
Und, okay.
Und fährst da mal hin, genau. Und dann, wie das Anfängerglück so spielt, habe ich das dann gewonnen.
Ja, würdest du wirklich sagen, es war nur Anfängerglück?
Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schwer zu sagen.
Aber du hast auf jeden Fall schon eine Ausbildung gehabt, eine Schauspielausbildung und wolltest auf jeden Fall auch dabei bleiben, oder? Also irgendwas in die Richtung.
Was in die Richtung, genau, sicher, auf jeden Fall. Und ja, das kam mir dann quasi eigentlich sehr gelegen, sagen wir es mal so.
Warst du überrascht, dass du gewonnen hast?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir dann plötzlich doch gute Chancen ausgerechnet. Also, ja, ich glaube, es wäre jetzt sympathischer, wenn ich irgendwie sagen würde, oh, ich war total überrascht.
Aber ich finde es schon gut.
Also ich war mir meines Sieges jetzt wirklich nicht sicher, aber ich habe schon gedacht, ach, das könnte schon was werden eigentlich.
Und ist es ja dann auch.
Ist es ja dann auch, genau.
Und kannst du dir erinnern, was hast du damals gespielt? Die eigentlich Lokalszenen wahrscheinlich.
Lokalszenen?
Ja, aus den Lokalen, wo die witzigen Sachen passiert sind?
Absolut, ja, genau. Also das war leider meine Lebensrealität zu der Zeit. Und wir haben uns natürlich auch untereinander, unter den Kollegen immer furchtbar aufgeregt über die Gäste und ihre Sonderwünsche. Und ich habe auch in so einem Café gearbeitet, wo nur, also der eine Allergiker hat den nächsten abgelöst. Und es war halt alles immer furchtbar kompliziert. Und um dem Ganzen dann ein Ventil zu geben, habe ich es quasi eben wieder in etwas Lustiges gebracht. Und ja, genau, das war eigentlich so mein Hauptding.
Okay, und darf ich nur einen Schritt weiter zurückgehen? Wie bist du dann zum Schauspiel an und für sich gekommen?
Auch eine sehr merkwürdige Geschichte.
Ah, ja. Okay.
Ich kam nämlich von ganz woanders. Ich habe also nach dem Abitur Biomedizin studiert.
Wirklich? Aha.
Ja, in Deutschland noch in Marburg. Und das war halt so, dass ich fand das ganz toll, dieses Forschen. Und ich glaube, ich war dann natürlich auch sehr idealistisch, aber wer ist das nicht mit 19, Und habe halt gedacht, oh Gott, ich werde AIDS heilen und die Welt retten. Und der traurige Alltag war dann aber, du sitzt alleine 16 Stunden am Tag in einem Labor und dein einziger Freund ist der Geigerzähler, der hinter dir fröhlich vor sich hin poppt.
Oh,
yeah. Und
okay. Mhm.
Genau, und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, na, das ist es einfach nicht. Und habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gemeint, du machst jetzt das komplette Gegenteil und machst jetzt was Künstlerisches.
Wirklich, das ist doch witzig, weil das ist tatsächlich seltsam, oder? Weil die meistens läuft es genau umgekehrt, oder? Wenn
ja.
Wir immer schon Schauspielerin werden, dann wird es nichts und dann macht man halt
Biomedizin. Macht man halt, ja, genau. Nee, also ich habe dann sogar das Studium auch noch zu Ende gemacht. Also ich habe tatsächlich auch einen Abschluss. Und habe dann während meiner Diplomarbeit, bin ich dann permanent Vorsprechen gefahren. Das war also auch eine ganz abgefahrene Zeit.
Mhm, das heißt, du bist, hast du in Deutschland studiert?
Mhm, in Marburg, ja.
Was ist man dann schnell bei euch?
Ich war dann Diplom-Humanbiologin.
Wow, das
ist quasi, das
bist du ja eigentlich immer noch.
Das bin ich immer noch, ja. Mhm. Also mittlerweile wäre das ein Master of Science.
Okay.
Genau.
Mhm. Aber du hast währenddessen schon dein Schauspiel gemacht.
Ja, ich habe mich so ganz langsam vorgetastet und auch da war es so ein Ding, ich kannte in der Szene niemanden und nichts und hatte keine Ahnung von Theater auch eigentlich. Es hat sich irgendwie einfach nur stimmig angefühlt. Und dann habe ich halt gedacht, naja, mach's das einfach. Und dann bin ich Vorsprechen gefahren und ja.
Und die haben die genommen.
Die haben mich dann auch noch genommen. Ja, auch wieder so ein Anfängerglück, ne?
Ja, das kann nicht immer nur Glück sein. Vor allem aber, es ist trotzdem witzig, oder? Weil, also das kenne ich so überhaupt nicht von niemandem, dass jemand so das in der Jugend oder in der Kindheit nie irgendwie sehr träumt und dann denkt er sich, ja, dann mach es halt einfach so, aber so später. Und das war dann auch nie so, bei dir als Kind oder so?
Doch schon, das muss ich schon sagen. Also es gab schon auf jeden Fall die Tendenz dazu, aber ich sag mal, auch wie ich aufgewachsen bin, eher ländlich und eher so, ja, auch wenn du dann auch gut in der Schule bist und du bist gut in Mathe und Naturwissenschaften, dann sagen natürlich auch alle, na ja, dann musst du auch was machen in die Richtung, ja. Und du wirst dann auch so gepusht und das klingt ja dann auch immer alles so toll und ist prestigeträchtig und da denkst du gar nicht drüber nach.
Okay. Also wenn ich jetzt da tippen dürfte und du hast ihn jetzt sehr verändert, dann warst du wahrscheinlich auch sehr gut in der Schule, oder?
Ja.
Ja. Mhm. Okay, und dann haben alle gemeint, ja, aus dir wird was.
Ja.
Was ja eh passiert ist, aber alle haben halt irgendwie gesehen, so als Medizinerin zum Beispiel.
Genau.
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Okay. Ja, und jetzt gibt es AIDS immer noch und der Planet wird auch immer heißer, aber du hast Premiere immerhin. Ne?
Yay, genau. Ja, so. Wahnsinn.
Hast du das Gefühl, du möchtest den Leuten was mitgeben, abgesehen von Unterhaltung?
Ja, absolut.
Ja, schon. Den Eindruck hätte ich nämlich auch. Also die Abende, die ich kenne von dir, die sind schon recht durchdacht dann im Endeffekt. Also es geht da nicht nur um Unterhaltung.
Ja.
Mein Gefühl jetzt, ja.
Genau. Also ich finde es ganz toll, zum Beispiel die Vorstellung zumindest zu haben, dass Leute danach noch dann ernst über die Themen reden.
Ja.
Mhm. Ja, also das fände ich eigentlich ganz super, wenn ich das erreichen könnte.
Und hast du beim Schreiben so eine Intention, wo du dir denkst, das wäre eigentlich so eine Art, ich weiß nicht, ist Message ein Wort, das passend wäre für dich?
Würde ich nicht so sagen, weil eine Message ist ja dann eigentlich eine klare Aussage und ich finde es ja interessanter, Fragen aufzuwerfen.
Ja, okay.
Ja. Mhm.
Aber die Fragen, die sind dir beim Schreiben sozusagen schon bewusst?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Worüber kannst du selber lachen?
Ich bin immer wieder überrascht, über was ich alles lachen kann.
Ja?
Ja, doch. Ich bin auch einfach jemand, der gerne lacht, wenn einfach gute Stimmung ist. Also ich bin sehr anfällig für ansteckendes Lachen halt.
Ja?
Ja.
In Gesellschaft jetzt.
Ja, genau. Und auch einfach zum Beispiel, wenn ich in einem Theater sitze und es ist jetzt vielleicht gar nicht mal so lustig, aber die Leute haben alle voll die Gaude, dann lache ich halt auch immer mit. Ja.
Ja.
Genau, also das, ja. Doch, da habe ich eine relativ geringe Hemmschwelle. aber ich lache halt sehr gerne über Sachen, die so ein bisschen um die Ecke gedacht sind.
Und okay.
Ja, die so ein bisschen was, mehrere Ebenen haben, ein bisschen intelligenter sind, leicht satirisch, aber nicht nur ironisch. Ich finde Ironie so eine ganz komische Form des Humors. Weil ich finde, Ironie erhebt zwar immer so den Anspruch, so intellektuell zu sein, ist sie aber gar nicht.
Ah, das habe ich so noch nie gehört. Okay. Also du findest Ironie überschätzt eigentlich, oder?
Ja, eigentlich schon. Mhm. Weil letzten Endes, was tust du denn, wenn du es jetzt runterbrichst? Du sagst das Gegenteil dessen, was du meinst. Und du machst es aber so in einem Tonfall, der suggeriert, dass es natürlich nicht so gemeint ist.
Okay, aha.
Und das ist mir zu wenig. Also
verstehe, ah, okay.
Ja.
Das habe ich so noch nie gehört. Aber es ist interessant. Okay, aber du verwendest Ironie, da müsste ich jetzt direkt nachdenken drüber, aber du verwendest Ironie schon.
Sicher, natürlich verwende ich schon auch. Also ich bin jetzt da auch kein strikter Gegner oder so, aber ich finde halt, manchmal sehe ich es, dass Leute nur das verwenden. Also jetzt auch gar nicht unbedingt auf der Bühne, sondern auch so in alltäglichem Humor unter Bekannten und denkt dann immer, ja, oder es gibt ja auch immer diese T-Shirts, weißt du, so von wegen Sarcasm is my second language oder sowas. Oder,
ach so, ja, okay.
Achtung, Ironie.
Ja.
Und dann denke ich immer so, du findest dich aber toll.
Ja, ja, okay, gut. Aber gibt es so Schlagworte, wo du sagen könntest, das spricht mir eher an? Ich sage jetzt mal zum Beispiel Stimmimitationen zum Beispiel oder so.
Stimmimitationen ist tatsächlich sowas, ich finde das total beeindruckend, wenn man das kann, weil ich kann das gar nicht. Und ja, das finde ich schon lustig. Andererseits denke ich natürlich auch, ja, aber wenn man es kann, ist jetzt halt auch,
okay.
Ist halt auch einfach, ne?
Ja. Ja.
Aber ja, so durchdachten Humor mag ich sehr gern. Ich mag auch einfach gern, wenn die Dinge so was Poetisches haben und so auch, wo man so ein lachendes und ein weinendes Auge hat, weil es irgendwie so ans Herz geht.
Ja, okay. Und wenn ich die jetzt noch Namen frag?
Die Blödsinger machen das zum Beispiel ganz toll, finde ich.
Ja.
Genau. Dann Flüsterzweig finde ich auch super. Das hat auch immer so was herrlich Schrulliges. Das mag ich total. Josef Hader macht es natürlich total. Also ist ja auch bekannt dafür, dass man einem immer so das Lachen im Hals stecken bleibt. Das finde ich sehr spannend, wie er damit spielt und auch so viel schauspielerisch da reinbringt. Ja, genau.
Okay. Und jetzt kommt da so eine Klischee-Frage, aber ich versuche es ja mal. Wie geht's dir mit deutschem Humor?
Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Klar, ne, klar.
Du meinst, wie ich den Humor meiner deutschen Kolleginnen finde?
Ich stelle mir sie einmal so die Frage, ja.
Du, es gibt unheimlich lustige Menschen in Deutschland. Also, und ich würde das jetzt auch gar nicht so trennen.
Das finde ich, nein. So weit runter wollte ich nicht gehen. Ich wollte nicht behaupten, dass Deutsche keinen Humor haben oder sowas wollte ich nicht. Ich wollte nur, ob du Unterschiede festmachst.
Ja, weil ich kenne diese Fragen so und dann fällt innerhalb der nächsten 2 Minuten immer der Name Mario Barth. Und dann denkt man halt so, nein,
es gibt Grenzen, sowas würde ich nicht machen.
Sehr schön. Ja, ich glaube, die Unterschiede sind, was ich am österreichischen Humor unheimlich zu schätzen weiß, ist, dass es geht, also man kann sehr morbide sein, man kann viel über Tabuthemen sprechen. Das mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, ja.
Und das ist in Deutschland häufig problematisch, habe ich das Gefühl. Da ist immer recht schnell so, und darüber redet man nicht.
Ja.
Und ist natürlich auch ein Ansatz. Ich verstehe auch, dass es nicht jedem gefallen muss. Und ja, aber das mag ich halt am österreichischen Humor sehr gern.
Und hast du das Gefühl, dass im Publikum ein bisschen mehr Akzeptanz für solche Themen ist?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber dein neues Programm hat jetzt demnächst Premiere. Ich glaube, das ist mittlerweile das dritte Mal angesetzt. Stimmt das?
Ja. Ja, es wäre im Jänner gewesen, dann wäre es im April gewesen und jetzt wird es dann hoffentlich nächste Woche Mittwoch sein.
Ja,
also genau. Jetzt, wenn wir drüber sprechen.
Ja,
ja. Genau.
Würdest du sagen, das hat sich positiv ausgewirkt auf das Programm? Das habe ich nämlich auch schon gehört, dass manche sagen, ja, im Endeffekt war es eigentlich fürs Programm nicht schlecht.
Ja, es ist jetzt tatsächlich nochmal anders geworden. Es war dann eigentlich ganz schön, dass auch Dinge nochmal in mir weitergearbeitet haben und dadurch eigentlich interessanter geworden sind, habe ich so den Eindruck. Fürs Programm war es gut, für mich war es schlecht.
Weil?
Weil ich oh Gott, ich kann's. Ich bin einfach schon an einem Punkt, wo ich es nicht mehr hören kann, weißt du? Weil ich hatte es wirklich, und das waren ja dann auch immer so kurzfristige Entscheidungen, weil ja immer wieder auch die Hoffnung so groß war, dass doch aufgesperrt wird und dann halt doch nicht. Und ich stand halt immer in den Startlöchern und war halt komplett fertig geprobt und dann wieder, ah nein, doch nicht. Und weil ich ja auch ohne Regie arbeite, habe ich halt zu Hause gegen meine Wohnzimmerwand geprobt und irgendwann freut es dich einfach nicht mehr.
Klar. Ja. Verstehe. Okay, aber das ist natürlich schon schwierig.
Ja, genau. Also deswegen bin ich sehr, sehr froh, wenn es dann jetzt mal raus darf.
Ah, sicher. Ich habe ja schon eine Vorpremiere sehen dürfen, darum kenne ich das Programm schon ein bisschen. Und da sind ein paar Dinge aufgefallen. Nämlich, es geht sehr viel um Haushaltsgegenstände. Luster spielt so eine zentrale Rolle. Aber jetzt habe ich schon, ihr habt das wirklich schon geschaut, ob es den gibt. Es gibt ihn ja gar nicht.
Es gibt ihn nicht, nein. Es gibt ein paar Pendelleuchten, aber
verstehe. Ja. Gibt es eine Geschichte zu dem Luster tatsächlich? Oder ist
es? Es gibt tatsächlich eine. Das ist allerdings nicht meine, das ist einer Freundin passiert. Und es war tatsächlich so, dass ihre Eltern hatten einen alten Klavierhocker und sie hat gefragt, ob sie den bekommen kann. Und dann hieß es, nein, erst wenn du sesshaft geworden bist. Und sie ist natürlich komplett aus allen Wolken gefallen und hat sich gedacht, was legt ihr denn auch für Maßstäbe an sesshaft werden an? So, ich bin seit 30 Jahren irgendwie, so alt ist sie nicht, seit 20 Jahren von zu Hause weg. Ich habe einen super Job, ich wohne hier in einer schönen Wohnung, was wollt ihr? Und dann wurde tatsächlich als Alternative ein Kronleuchter mitgebracht.
Okay. Ah,
und,
okay.
Und es war halt so ein, das kann ich gar nicht gebrauchen. Ja.
Okay, vielleicht nur zur Erklärung für die PensionistInnen. In deinem Programm bekommst du von deinen Eltern einen riesigen Kronleuchter geschenkt, unter dem man dann immer durch muss, wenn man in die Küche will. So ist es, glaube ich.
Genau.
Und dort ist ja auch die Dunstabzugshaube und da gibt es auch eine eigene Nummer dazu. Stimmt da irgendwas davon?
Ja, das stimmt 1:1.
Wirklich?
Ja.
Aha. Das heißt, die ist kaputt geworden und du hast an die Hausverwaltung geschrieben.
Genau, und dann ging das Drama los.
Okay.
Ja, also in meiner letzten Wohnung war das eben. Und es war dann tatsächlich so, dass wir 9 Monate lang ohne Dunstabzugshaube gelebt haben, weil der Techniker, der sie entfernt hatte, sie nicht mehr zurückgebracht hat.
Hey.
Er hat sie tatsächlich auch über unseren Parkettboden geschleift und dann hatten wir Kratzer im Parkett, wo dann die Hausverwaltung gesagt hat, da sind sie aber dran schuld.
Das stimmt so wirklich?
Ja, es ist genau so passiert.
Echt?
Ja. Ja.
Okay. Aha. Wie viel von deinen Geschichten sind dann generell mit so einem Erlebnis verknüpft, das tatsächlich stattgefunden hat?
Sehr viel.
Ja?
Ja, ich kann es prozentual jetzt nicht sagen.
Nein, aber die meisten. Aber es ist so ein gängiger Prozess bei dir, dass was passiert und dann übertreibst du es im Endeffekt einfach.
Genau. Also ja, beziehungsweise übertreiben ist natürlich die eine Möglichkeit oder aber es in einen anderen Kontext integrieren oder zu schauen, womit könnte man das vergleichen mit vielleicht irgendetwas, was gesellschaftlich passiert.
Ja.
Das finde ich halt auch immer ganz spannend und aber alles hat halt tatsächlich einen wahren Hintergrund oder fast alles.
Okay. Es geht ja sehr viel, würde ich mal sagen, so um Freiheit und seinen Weg gehen und letztlich so ein bisschen, mein Gefühl, so ein bisschen um das Verhältnis zu den Eltern und so ein bisschen um das, ich frage es einfach gleich mal, was hast du für ein Verhältnis so zu deinen Eltern?
ja, tatsächlich ist es irgendwie dann größer im Programm geworden, als ich es eigentlich vorhatte. Aber hauptsächlich deswegen, weil ich finde, Eltern können auch sehr sinnbildlich stehen. Oder weißt du, was ich meine? Also es ist gar nicht dann so 1:1 Eltern, aber ich finde es dann manchmal schön, es so zu erzählen, weil es macht dann auch sowas auf.
Einfach. Ja, ja.
Mein Programm endet ja auch mit einer Geschichte über vererbtes Trauma, was ich ja auch unheimlich spannend finde. Und da wird ja auch gerade wohl sehr viel drin geforscht, was ich so mitbekommen habe. Und dass sich tatsächlich Traumata von einer Generation auf die nächste übertragen. Und ich das eigentlich unheimlich spannend finde, wie man da rauskommt und dass auch unsere Generation ja auch tatsächlich kämpft mit, also wenn du schon allein daran denkst, mein Großvater war im Krieg, ja.
Ja.
Und damals, die sind halt alle zurückgekommen und nach heutigen Maßstäben würde man sagen, ja, posttraumatische Belastungsstörung, das Wort gab es aber damals nicht.
Ja.
Da wurde auch keiner behandelt oder war in Therapie, sondern das wurde dann, die haben dann Kinder bekommen und haben dann natürlich auch Dinge auf diese Kinder übertragen. Wir sind jetzt die nächste Generation,
ja,
die wieder quasi das mitbekommen hat. Und das finde ich eigentlich total spannend, wie eigentlich über Generationen hinweg sich Unfreiheiten auch weiterentwickeln.
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Das heißt, du findest, man eigentlich muss man so als Menschheit, so im Kollektiv, die Traumata so von Generation zu Generation eigentlich immer wieder bearbeiten.
Ja, eigentlich schon. Und deswegen, ja, redet man ja auch immer noch sehr viel darüber.
Ja,
das,
ja.
Also, und auch jede, ich will jetzt nicht sagen jedes Land, aber vielleicht jeder Landstrich steht ja auch immer unter dem Einfluss seiner Historie und was dort passiert ist.
Sicher. Genau.
Und man ist ja dann ein Produkt davon.
Ja, ja.
Und es gibt da auch tatsächlich molekularbiologisch sehr interessante Ansätze. Also von dieser Epigenetik beispielsweise, dass bestimmte Modifikationen des Erbgutes stattfinden und so auch tatsächlich Trauma sich vererbt. Genau kann ich es jetzt nicht erklären, aber auf jeden Fall, es ist sogar auf biologischer Ebene nachweisbar.
Mhm. Okay, aber da spricht jetzt schon wieder ein bisschen die
Streberin.
Du wolltest ja nicht sagen, aber du bist die Master of Science, oder?
Ja.
Das heißt, du beschäftigst dich schon nach wie vor mit so Dingen.
Ja, immer mal wieder, aber jetzt nicht so, dass ich mich extra dafür hinsetze. Aber jetzt, ich sag mal, auch im Rahmen der ganzen Corona-Krise war natürlich recht viel. Ja.
Okay. Es gibt eine Nummer in deinem Programm, und zwar die erste nach der Pause, gleich. Du behandelst du. Ich denke mal, ein Thema, das für die vielleicht gar nicht so einfach ist, nämlich dieser rote Fleck auf der Stirn oder seitlich auf der Stirn, den du aber mittlerweile zu deinem Markenzeichen umgedeutet hast.
Ja.
Und das finde ich eigentlich einen sehr schlauen Zug. Das gibt's ja auch schon auf Stickern bei dir. Und ich glaube, so Instagram-Icons von dir haben das ja auch schon. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal gesehen habe, und mir gedacht, wow, das ist ja schlau, das ist doch wirklich gut. hat sich das geändert, das Verhältnis zu dem für dich?
Ja, das finde ich halt nämlich tatsächlich sehr spannend, weil es wirklich wurde von meinen Eltern so erzogen, dass das was Tolles ist.
Wirklich?
Ja.
Das ist doch nett.
Und das fand ich nämlich auch wirklich richtig gut von denen, dass sie mir eigentlich beigebracht haben, das macht dich total einzigartig. Das hat doch sonst keiner. Also zumindest nicht genau so. Und auch diese Geschichte mit Gorbatschow, die stimmt halt auch, dass meine Mutter immer gesagt hat, schau mal, der hat das auch.
Das ist so nett, finde ich.
Ja,
wirklich.
Es ist wirklich ganz süß. Und deswegen hatte ich immer eine ganz positive Einstellung dazu, bis dann aber eben die ganze andere Umwelt kam, die halt nicht so cool damit war und natürlich versucht hat, dann einen wieder in irgendwas reinzudrängen, in irgendeine ein Ideal von Schönheit und Symmetrie des Gesichtes.
Natürlich, ja.
Und dann hatte ich halt als Teenagerin doch irgendwie ein Problem damit. Und das hat sich dann aber auch relativ schnell wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Und was aber dann wieder noch mal den Anstoß lustigerweise dazu gab, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss darüber eine Nummer schreiben, war, dass es mir bei einer ORF-Aufzeichnung weggeschminkt wurde, gegen meinen Willen.
Wirklich?
Ja.
Auch gegen deinen Willen dann sogar? Und im Endeffekt, wie war es dann?
Es war mit den Worten, na, das können wir so nicht lassen, dann rufen die Leute an und beschweren sich.
Nein.
Ja.
Das ist doch seltsam. Das hätte man nicht doch. Nicht okay.
Ja.
Aber da kommen wir eh schon fast zum nächsten Thema. Und da ist jetzt nicht weit, nicht von Schönheitsidealen zu Feminismus. Wie geht's dir so? Als Frau hast du diese klassischen schlechten Erfahrungen ansonsten auch gemacht? Hast du MeToo-Erlebnisse oder so in der Showbranche erlebt?
Ich hab's als Schauspielerin sehr.
Wirklich?
Ja, als Kabarettistin gar nicht.
Aha, da gibt es so eindeutige Unterschiede.
Ja, also ich glaube, man kann ganz pauschal sagen, Kabarettisten sind viel netter.
Also echt? Wirklich. Also sie sind nett, das ist so meine Erfahrung auch. Aber ja, da gibt es so eine riesen Distanz oder Unterschiede zu den Schauspielern oder zur Schauspielwelt.
Ja, oder zumindest habe ich es für mich immer so wahrgenommen. Also muss ja auch nicht jeder mit jedem klarkommen halt. Ja. Ich persönlich habe mich in der Kabarettbranche immer so wohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ja, das sind alles einfach Menschen, mit denen man reden kann und die entspannt sind und die tolle Kunst machen, aber sich nicht dafür dauernd so feiern und auch nicht so auf Irre tun müssen, damit sie was Besonderes sind.
Ach so,
oder,
ja, sowas kann total anstrengend sein.
Oh, das ist schon schrecklich, ja. Auch eben wie auch psychische Krankheiten so gefeiert werden in dieser Schauspielbranche, ist halt auch ganz furchtbar, ja. Und das ist so ungesund, meines Erachtens. Nicht und ich finde, so sollte man keine Kunst machen. Und ja, genau. Und wo waren wir stehen geblieben? Beim MeToo-Momente. Ja, ich meine, es ist natürlich auch die Frage, was man als MeToo-Moment, wie man es definiert. Aber ich finde schon, dass man, also meine ganze Schauspielzeit über, du musst dir dauernd anhören, du bist nicht weiblich genug. Und dann fragst du nach, okay, was ist es denn genau? Und dann merkst du, Weiblichkeit wird mit Unterwürfigkeit gleichgesetzt.
Okay, ja gut.
Und auch viel mit Nacktheit. Und Verletzbarkeit und so. Und da habe ich mich immer schon so gegen gewehrt.
Und ändert sich da momentan was? Hast du nur Einblick in diese Welt?
Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel Einblick, weil ich, also auch bewusst, ich mich gerne davon fernhalte. Ich habe aber das Gefühl, und das finde ich sehr schade, dass die ganze Theaterbranche eigentlich so Geschlechtervorstellungen von vor 200 Jahren weiterlebt und auch in sich so ein bisschen hermetisch abgeriegelt ist und meines Erachtens zu wenig mit der Zeit geht.
Ja, das ist, glaube ich, meine, jetzt so als Ferndiagnose würde man sagen, hängt da ein bisschen mit den Stücken zusammen. Die sind halt auch alle sehr antiquiert eigentlich.
Ja, aber schon allein Beispiel jetzt Verena Altenberger, die ja jetzt die Buhlschaft spielt.
Ja, das ist auch so eine Sache.
Ja. Und die war ja 2 Jahre unter mir an der Schauspielschule. Also ich kenne sie auch. Und ja, sie hat jetzt dann die Buhlschaft mit kurzen Haaren gespielt.
Ja,
und
ja.
Ist ja völlig in Ordnung.
Ja, aber da würde ich fast sagen, das hat gar nicht so sehr mit der Schauspielwelt zu tun, als generell dann mit der öffentlichen Wahrnehmung.
Das stimmt auch, ja, natürlich. Und das kommt natürlich auch noch da hinzu, dass ja, glaube ich, auch viel Kritik einfach vom Publikum kam, wegen dieser Frisur.
Ja,
und
ja.
Das ist eigentlich, ja, und das sind dann die gleichen Leute, die beim ORF anrufen und sagen, warum haben sie denn dir das Feuer mal nicht weggeschminkt?
Ich glaube, da redet man gar nicht so sehr in dem Fall jetzt, gar nicht so sehr von der Schauspielwelt, nicht einmal so sehr von der Kulturwelt, sondern jeder Mann ist halt so österreichisches Allgemeingut. Und ich glaube, da gibt es dann auch noch von der Kulturwelt in diese allgemeine Wahrnehmung gibt es dann auch noch eine leichte
Unterschiede. Ja, ganz sicher.
Ja. Hast du, es schließt eh fast nahtlos jetzt an. Die nächste Frage nämlich, hast du das Gefühl, dass es schwieriger ist als Frau in der Kabarettbranche?
Also.
Gut, okay.
Um da mal auszuholen.
Ja, gerne, bitteschön. Weil es ist ein viel diskutiertes Thema momentan, aber ich finde gut, wenn man es von Grund auf angeht. Also bitteschön.
es ist gleichzeitig schwieriger und einfacher, weil, ja, es ist halt einfach traditionell, gibt es weniger Frauen und es herrscht leider, leider im Publikum häufig noch so ein Bild von Frauen können nicht lustig sein. Und da muss ich ganz, ganz dezidiert sagen, das ist viel das Publikum. Das habe ich nie von irgendeinem Veranstalter gehört oder von Journalisten oder von irgendjemandem, der sonst in der Branche tatsächlich arbeitet. Und auch von Kollegen nicht. Ja, das ist also leider eine Sache, die noch so ein Glaube, der sehr weit verbreitet ist. Und dann teilweise durch falsch gemeinten Feminismus oder falsch praktizierten Feminismus aufrechterhalten wird. Also was zum Beispiel häufig passiert, ist, dass du als Frau irgendwo eingeladen wirst, irgendwie so ein Gästespot zu spielen. Und dann spielst du mit Männern in so einer Mixed Show und die haben aber alle 20 Jahre mehr Erfahrung als du.
Ah ja, okay. Mhm.
Und dann stehst du da und denkst, ich kann jetzt nur verlieren. Ich werde so oder so nicht mit der gleichen Souveränität auf der Bühne stehen. Ich habe keine Fans, ja, oder ich habe also noch nicht ein erarbeitetes Publikum. Ich stehe jetzt da und bin, aber das denken die sich nicht im Publikum. Im Publikum denken die sich nur, die Frau war aber nicht so.
Ja, ja, natürlich, die können es ja nicht wissen.
Ja, genau. Und das finde ich dann halt immer schwierig. Und weil der Hintergedanke ist ja eigentlich ein, ach, wir möchten noch eine Frau dabei haben. Mhm. Aber dann kannst du halt nicht eine nehmen, die an einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere steht. Ne?
Ja, ja, verstehe.
Also eben auch nicht, dass ich mich jetzt dagegen weigere, weil auch diese Auftritte können sehr schön sein, ja. Und man macht ja trotzdem auf sich aufmerksam und so, aber es birgt ein Gefahrenpotenzial
ja,
in sich.
Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite, es gibt momentan nicht wirklich die Lösung dafür, oder?
Nein, nein.
Ich glaube, da muss man jetzt einfach durch. Ne?
Es ist, glaube ich, jetzt einfach eine schwierige Zeit, ja, genau. Wo man irgendwie sagen muss, ja, wir kämpfen uns da jetzt alle durch für mehr Aufmerksamkeit und ich glaube, die Zukunft wird schon besser aussehen. Ich bin da sehr optimistisch.
Ich denke auch. Ja. Ich glaube, es ist nicht einmal so schwierig. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach durch.
Ja, genau.
Ich habe mir im Vorfeld natürlich ein bisschen deine Internetseite und deine Social-Media-Seiten angeschaut und da fällt natürlich auf, dass du sehr aktiv bist, was das betrifft.
Ja.
Und du machst wahnsinnig tolle Sachen, irrsinnig aufwendig produziert, irrsinnig hochwertig. Wie lange machst du das schon?
Mein YouTube-Kanal meinst du jetzt im Speziellen?
Du veröffentlichst die Sachen auf YouTube und gleichzeitig auf Instagram.
Genau, auf IGTV.
Eigentlich geht es um deine Videos.
Ja, genau, also die Selbstgespräche nenne ich
genau,
sie.
Genau, genau. Und die sind wirklich, also an dieser Stelle große Empfehlung, die sind wirklich sehr toll, sehr schön gemacht.
Dankeschön. Ja, die habe ich angefangen im Lockdown tatsächlich. Also das war dann so, wann habe ich denn damit angefangen? Irgendwann im Sommer letzten Jahres. Und ich glaube so, oder war es, das war schon erster Lockdown. Vielleicht zum April, Mai oder so. Und einfach aus dem Gefühl heraus, ich möchte eine Beschäftigung haben.
Ja, ja.
Und nun finde ich aber Online-Kabarett immer so ein bisschen, das funktioniert für mich nicht.
Also du meinst abgefilmte Programme.
Genau, das da einfach nur in die Kamera quatschen und so tun, als würde jemand lachen.
Das geht nicht.
Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst doch einfach mal die Sachen, die du quasi eh schon in deinem Programm hast und schreibst die zu Sketchen um.
Ja.
Und so ist es dann irgendwie ein bisschen fast aus dem Ruder gelaufen.
Weil du so viele Ideen hattest.
Weil ich dann plötzlich ganz viele Ideen hatte. Und man hatte das auch häufig so, weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber manchmal hast du so eine Idee und du denkst, ja, aber so fürs Kabarett wäre es jetzt nix.
Aha.
Also, weißt du, und dass du denkst, es braucht ein anderes Medium.
Okay, ach, ich kenne es von Liedern, kenne es.
Ja. Und da sind mir dann plötzlich ganz viele Sachen auch eingefallen, die ich mal irgendwann aufgeschrieben hatte, wo aber nie eine Nummer draus entstanden ist, wo ich dachte, aber da könnte man doch auch sowas draus machen.
Ah ja.
Genau.
Ah, und das heißt, du hast dann eigentlich die Ideen alle schon gehabt?
Ja, und ich habe aber auch währenddessen, dann hat es halt wieder gesprudelt, weißt.
Wow.
dann hat es mich halt auch so gefreut.
Ja, ja.
Und ich habe halt über alle möglichen Sachen dann so Sketche gemacht und mir zwei Videoscheinwerfer gekauft und einen Camcorder und damit mache ich das jetzt.
Okay.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich so Learning by Doing?
Ja.
Du hast wahrscheinlich Tutorials geschaut oder so?
Ja, genau.
Wie lang dauert so ein Video? Ich habe mir das echt gefragt, weil es schaut so professionell aus, dass ich mir gedacht habe, wenn man das alleine macht, das muss doch Wahnsinn sein, oder?
Das ist eine unfassbare Arbeit, schon, kann ich sagen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich mache ja wirklich alles alleine und dann sitze ich schon so zwei Wochen an so einem Video.
Ich kann mir das eh vorstellen, weil es ist so, es ist ja so aufwendig und so sorgfältig geschnitten dann im Endeffekt. Gespielt ist sowieso super, keine Frage. Aber dann die ganze Postproduktion ist ja dann auch noch einmal so, ist ja wirklich toll gemacht, muss man sagen.
Ja, also mir macht es halt auch wahnsinnig Spaß. Mhm. Das hilft natürlich extrem. Ja, ja. Ich habe jetzt allerdings auch über, also eine längere Sommerpause gemacht, weil ja jetzt eben auch die Premiere ansteht. Ja. Und weil ich da einfach gemerkt habe, das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus.
Okay.
Und dann wird es ab Oktober wieder neue geben. Ja, aber man braucht viel Zeit dafür auf jeden Fall.
Ja, ja. Aber Armino, großes Kompliment. Also
danke.
Ja, also in der Qualität habe ich es fast noch nie gesehen bei jemandem.
Ah, cool, danke schön.
Und dann gibt es noch eine Geschichte, was deine Social-Media-Auftritte betrifft, die ist ein bisschen spezieller, nämlich die ganze TikTok-Geschichte. Kannst du die nur mal erzählen? Die ist so eigenartig irgendwie.
Es war so, es war erst der Lockdown und mein damaliger Freund, auch Comedian, hat halt gemeint, Sonja, wir müssen jetzt auf TikTok sein. Alle sind jetzt auf TikTok, wir müssen jetzt auf TikTok sein. Ich so, bist du sicher? und dann habe ich mich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigt und habe gedacht, naja, komm, egal. Und man, ich glaube, man hat ja auch als Künstler immer so dieses Gefühl, man müsste eigentlich dies, man müsste eigentlich das. Und gerade in Bezug
total.
Auf Social Media, echt. Ne?
Ja.
Eben, und man denkt immer, naja, aber ich will mir nicht vorwerfen lassen, das nicht probiert zu haben.
Ja, ich finde, das ist fast nur ein eigener Punkt.
Ja.
Irgendwie, dass man eigentlich ständig mittlerweile unter Zugzwang ist, irgendwas zu machen, weil man sich denkt, ja, die macht das auch und wahrscheinlich, wenn ich sie nicht mache und so weiter. Das ist fast wirklich ein guter Punkt. Aber in dem Fall war es TikTok.
Da war es TikTok, genau. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, dann schnipselst du halt alles Videomaterial, was du von Auftritten hast, in diese 1-Minuten-Videos, legst auch noch Untertitel drüber, was ein wahnsinniger Aufwand ist. Und ja, und dann war es halt auch, oh Gott, TikTok. Oh.
Ich bin nicht auf TikTok, aber hast du auch zuerst mal so diese Vorbehalte gehabt, also der Kinder Social Media Kanal, oder?
Ja, und es ist auch so, mal ganz ehrlich.
Also, ich habe keine Ahnung. Ist es so?
Ja, ich glaube, dass es sich schon auch viele anschauen, die älter sind, aber ich glaube halt, kommentieren tun nur die Kinder.
Ah ja.
Was richtig hart ist.
Okay.
Also wie viel Frauenhass ich dort erlebt habe, ist eigentlich nicht mehr normal.
Wirklich wahr?
Ja.
Ist es echt so?
Ganz, ganz, ganz schlimm.
Okay.
Und deswegen habe ich auch damit aufgehört, weil ich mir dachte, ich muss mir den Scheiß nicht mehr antun.
Na, klar.
Ja,
klar. Okay. Und das ist so, das ist eben, weil, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin nicht auf TikTok, aber so in der Form habe ich sie noch nie gesehen eigentlich. Das ist dann schon so ein ganz spezielles Ding, also auf dem Kanal einfach, oder?
Ja, ja, genau. Also es ist halt so, du hast eine unheimliche Reichweite. Also ich habe bei einem Video, glaube ich, 900.000 Aufrufe gehabt.
Okay.
Ja, und dann liken es schon auch immer sehr viele Leute. Aber dann kriegst du halt auch 1.000 Kommentare, die wovon auch viele positiv sind, aber auch sehr viele einfach so, du kannst eh nichts, du bist eine Frau, das liegt nicht in deinen Genen, geh nach Hause, such dir einen anderen Job.
Echt war so, aha. Wobei das klingt eigentlich nicht einmal direkt nach Kindern, das klingt nach sehr primitiven Leuten oder?
Ja.
Seltsam. Wie bist denn du eigentlich nach Österreich gekommen?
Ah, ja, das war tatsächlich mit der Schauspielschule. Also, weil man ist ja dann, man spricht ja dann überall vor und hofft, dass es irgendwo klappt. Also so läuft das ja, du suchst dir das ja nicht aus.
Aber bei dir hat es in Wien geklappt.
Und bei mir hat es dann ausgerechnet in Wien geklappt und ich habe es so gefeiert, weil ich dachte, wow, ist für das gleiche Geld hätte es Hannover sein können.
Okay.
Also, ja.
Okay. Ja, tatsächlich.
Ja, und ich weiß auch noch, der erste Tag, wo ich dann hier war, dann bin ich zum Konservatorium gegangen und nebenan ist ja der Bösendorfer oder eine Dependance. Und da hat dann jemand im Frack an einem Flügel gesessen und Mozart gespielt.
Ja, und du warst im Wonderland.
Und ich war voll im Wonderland und war so, wow, hier darf ich studieren, Wahnsinn.
Okay, weil das klingt gut, ja. Und jetzt wohnst du in so einer entzückenden Wohnung.
Oh.
Wenn du diese Wohnung das erste Mal sehen würdest, wie würdest du sie beschreiben?
Ja, meine Wohnung ist ziemlich quadratisch, 52 Quadratmeter, mit einem kleinen Balkon zu einem Innenhof. Und ich habe sowohl draußen wie auch drinnen Dschungel.
Ah, ja.
genau, auch eine Sache, die ich mir über den Lockdown angewöhnt habe, unheimlich viele Pflanzen. zu besitzen und sie zu pflegen und mit ihnen
das
zu quatschen.
Ein eigener Tisch, glaube ich, oder? Der ist doch nur für die Pflanzen.
Ja, eigentlich nicht, aber es ist, sie haben dann irgendwann davon Besitz ergriffen, ja. aber ich esse auch dran.
Ach so, okay.
Ja, doch,
okay.
Das schon.
Ihr schaut auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Oh, es ist grün.
Ja.
Und es gibt Chilischoten.
Es gibt unheimlich viele Chilischoten. Ein bisschen zu viel. Also du darfst dir gerne welche mitnehmen.
Echt? Ja. Cool. Ja, vielleicht mache ich das wirklich.
ja, genau. Und ja, ansonsten habe ich eine recht offene Wohnküche. Und ich habe, glaube ich, unheimlich viel Zeug verglichen mit anderen Menschen.
Ach, das finde ich nicht.
Findest du?
Ich finde, es ist sehr übersichtlich.
Echt?
Sehr übersichtlich. Ja, und
das
ist ein sehr
aufgeräumt.
Also, und das ist ein sehr schönes Pop-Art-Bild.
Ja, ich habe einen riesen Spider-Man über der Couch. Ich mag Spider-Man sehr, wobei ich auch da ganz beschämend gestehen muss. Ich habe keinen einzigen Comic gelesen. Ich mag einfach die Figur. Ich mag die Ästhetik.
Ja?
Ja, eigentlich. Ja. Und aber ich sollte vielleicht auch mal was lesen.
Aber du hast die Filme gesehen, oder?
Die Filme habe ich gesehen, natürlich, ja.
Welche findest du besser? Die alten mit,
Tobey Maguire?
Mit Tobey Maguire oder die neuen?
Ich glaube, ich bin schon eher Team Tom Holland.
Die neuen?
Ja.
Aha, echt wahr?
Ja.
Mir haben die alten so gut gefallen, irgendwie.
Fand ich auch gut. Also, ja, sind auch zu Unrecht meiner Meinung nach so ein bisschen gehatet.
Sind die gehatet?
Ich habe also schon manchmal so das Gefühl, ja, irgendwie alle sagen, aber Tobey Maguire. Aber ich denke, nö, das war auch, ich kann mich ja auch an sowas wahnsinnig erfreuen. Ich finde ja auch immer, gerade bei so einem Genre, denke ich immer, Leute, beruhigt euch und habt einfach Spaß damit.
Ja, total.
Ja, also es ist, aber das sind so Leute, die auch irgendwie zu Starbucks gehen und sich beschweren, dass es keinen Kaffee gibt. Ja, also es ist so, du weißt, was es ist.
Ja,
also
ja, genau.
Lass dich darauf
richtig,
ein.
Richtig. Ja. Dieses, ja, genau. Und dass jemand Tobey Maguire hatet, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich habe den eigentlich immer so sympathisch gefunden. Ich glaube, auf den können sich viele einigen.
Ja, das dachte ich auch ganz lang. Aber dann habe ich, also vielleicht habe ich jetzt auch nur eine kleine,
okay.
Also es ist immer ein kleiner Ausschnitt. Es ist keine repräsentative Studie. Da war's.
Ja. Was hast du im Lockdown hauptsächlich gemacht in dieser Wohnung, abgesehen jetzt von Programm geprobt?
was habe ich denn gemacht? Du, ich glaube, das habe ich mich im Lockdown auch mal gefragt. naja, ich habe halt viel dann eben meinen YouTube-Kanal bespielt und viele Dinge gedreht. Das war so ein Ding, aber ich habe auch so ein ganz komisches Hobby angefangen.
Ja.
Das mir auch ein bisschen peinlich ist eigentlich. Und zwar habe ich angefangen, Makramee zu knüpfen. Weißt du, diese marokkanische Knüpfkunst mit diesen Wandbehängen, die eigentlich ziemlich hässlich sind, aber egal.
Okay, aha.
weil ich irgendwie, also solche Dinger siehst du ja auch wirklich bei jedem Influencer. Du siehst immer so eine Monstera-Pflanze und daneben so ein Makramee-Wandbehang. Das ist so der Klassiker von allen Influencern.
Echt? Ich muss mir genau schauen. Echt? Wahr?
Ja,
aha,
ja.
Okay.
Und ich habe irgendwie immer gedacht, das sieht aus, als wäre das extremst meditativ, das zu knüpfen. Und stellt sich raus, ja, es ist auch total.
Dieses. Okay, das heißt, du hast meditativ
geknüpft. Ich habe meditativ geknüpft, wenn mir mal wieder die Emotionen durchgegangen sind, was mir sehr häufig passiert. Dann einfach irgendwie einen Podcast hören und dabei knüpfen und dann ist alles wieder in Ordnung.
Echt? Ja. Na dann, liebe PensionistInnen, knüpft. hast du gelesen oder Filme geschaut da und so?
Ja, natürlich. Ich habe erstaunlich wenig Filme geschaut, das muss ich sagen. Aber ich habe erstaunlich viel gelesen und auch meine Liebe zum Lesen wieder entdeckt.
Ja, das ist vielen zugegangen.
Ja, man kommt ja nie dazu sonst.
Genau, so ist es. Hast du Bücher, die du empfehlen kannst? Das frage ich so gerne an dieser Stelle.
Ich habe, ja, wo fange ich an? Andreas Altmann, ganz großartig. Ist ursprünglich Reisebuchautor gewesen, macht das auch immer noch, schreibt aber auch viel über das Leben im Allgemeinen und Geschichten, die ihm passiert sind. Das ist eine ganz abgefahrene Persönlichkeit, der total mit seiner Heimat gebrochen hat und dann raus in die Welt gezogen ist und die die krassesten Sachen erlebt hat. Und
also er jetzt als Person, nicht die Figur, sondern er selber.
Er selber, genau. Aha. Ja. Mhm. Und er beschreibt dann halt immer wieder in Anekdoten. Mhm. Und dann gibt es von ihm das Buch Gebrauchsanleitung für die Heimat. Das war das Letzte, was ich gelesen habe. Und genau, das kann ich sehr empfehlen. Okay. Viele kleine, kurze Anekdoten eben.
Okay. Mhm.
Was habe ich noch gelesen? Sophie Passmann, Alte weiße Männer.
Ja, hast du gelesen?
Ja.
Mhm. Uh-huh. Und, was sagst du?
Fand ich spannend.
Mhm.
Hast du es auch gelesen?
Na, ich kenne nur Diskussionen.
Okay, ja. Ich finde, es ist natürlich sehr, wie drückt man das jetzt aus? Also, es ist schon sehr das Feindbild, ja, das auch, mhm, wo ich so das Gefühl habe, ganz räumt sie nicht damit auf, weil das trägt ja auch im Untertitel einen Schlichtungsversuch.
Ja.
Und ich finde, es wird nicht richtig geschlichtet.
Na, im Gegenteil. Es hat für mehr Zerwürfnisse gesorgt, wahrscheinlich, weil es geschlichtet worden ist, ja, im Endeffekt. Aber das spricht nicht zwingend jetzt gegen das Buch.
Nein, also ich fand es unheimlich interessant. Ich fand auch die Leute, die dort, also die Männer, die dort befragt wurden, hatten teilweise wahnsinnig selbstreflektierte Ansichten, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, zumindest beim Großteil eigentlich, was ich mich erinnern kann, ihr seid keine alten weißen Männer, müsst ihr euch echt nicht vorwerfen lassen. Also Rainer Langhans war eigentlich der Schlimmste. Der war so ein richtig alter weißer Mann.
Aha,
ja. Aber ansonsten wäre mir das nicht negativ aufgefallen. Genau, das fand ich sehr spannend. Dann habe ich gelesen, Im Einklang mit sich und der Welt, ein Buch von einem Mönch.
Wow.
Aus den späten 60er, Anfang 70er Jahre, glaube ich. Und nun ist Religion ein Thema, mit dem ich mich nie beschäftige.
Ja.
Und ich bin eigentlich auch ziemlich atheistisch unterwegs und in meiner Bubble ist das auch jeder. Und dann habe ich gedacht, Mensch, schaust es dir einfach mal an.
Okay,
und? Ja, unheimlich spannend, wirklich, weil dieser Mönch einfach über das Leben im Kloster erzählt und halt über die Frage, kann man es schaffen, ein Leben in Kontemplation zu führen, ohne sich der Welt entziehen zu müssen? Und das finde ich, die Frage ist schon mal total spannend.
Total, finde ich, ja.
Muss ich in ein Schweigekloster gehen oder kann ich das auch so im Leben praktizieren? Ja. Und er hat da total spannende Einblicke und kommt auch eigentlich zu dem Schluss, nein, du kannst auch am Leben teilhaben und das trotzdem machen. Und auch all die Dinge, die er über die katholische Kirche sagt, da hast du so das Gefühl, ah, so wäre es eigentlich gedacht gewesen. Und dann kam der ganze Schund dazu. Ja,
ja. Ja.
Und dann haben es Leute falsch verstanden, falsch interpretiert. Ich habe jetzt nicht konvertiert danach, aber ja.
Ich habe, wie gesagt, ein paar Videos von dir mir angeschaut und in irgendeinem kommt so ganz kurz mal der Controller von einer Playstation vor. Hast du eine Playstation oder hast du irgendeine Konsole?
Ich habe ganz viele Nintendos.
Ah, Nintendos?
Ja, ich bin Team Nintendo.
Okay, okay. Das heißt, du spielst immer noch?
Leider nicht. Ich sitze dann immer da und denke, kann ich das als erwachsener Mensch vor mir selber rechtfertigen?
Ah.
Ja.
Das ist wiederum sehr, finde ich. Ich möchte jetzt nicht sagen, streberhaft, aber was Spaß macht.
Ja, ich habe aber auch im Lockdown ein bisschen gespielt, das stimmt.
Ah ja, okay.
Ja, ja. Und es war auch sehr schön, das dann mal wieder zu entdecken. Ja.
Und schaust du viel fern, so Serien?
Also ich habe keinen Fernsehanschluss.
Ach so.
Ja, okay. Aber ich habe Netflix.
Ah ja.
Genau, und da schaue ich eigentlich schon einiges. Mhm.
Und was kann man da so empfehlen?
Better Call Saul habe ich jetzt zum zweiten Mal angeschaut, echt? Weil ich es so toll fand. Ja, ich bin immer sogar noch hin und her gerissen, ob ich es fast besser finde als Breaking Bad.
Echt? Mann.
Ja, ich mag es so gerne und ich finde, es ist so dicht und so toll erzählt. Die Charaktere sind unheimlich spannend und haben so viele Nuancen. Also ja, das mag ich sehr gerne.
Googlest du dich selber?
Ich google mich, manchmal google ich mich, aber warum? Ich habe meistens irgendeinen Grund dafür, aber mir fällt jetzt eigentlich kein guter ein.
Aber so aus einem Gefühl heraus, man möchte einfach wissen, was so los ist oder was man so, wie man so repräsentiert ist im Netz sozusagen?
Ja, ich habe lustigerweise, weil wenn ich so, bei so Online-Dating, ist es ja so, dass immer schnell die Frage nach dem Beruf kommt.
Ja.
Und dann, ich lüge ungern, also sage ich dann halt, ich bin Kabarettistin, dann kommt natürlich als erstes, ah, kann man was von dir sehen? Und dann sage ich mal, bitte nicht googeln, weil ich das ganz komisch finde, wenn dann so ein Mensch, den ich noch nicht kenne, plötzlich irgendwas schon ganz viel über mich weiß.
Aber verrätst du den Namen, der kann dir ja nicht googeln, oder?
Ja, ich stehe halt mit meinem echten Vornamen drin und wenn man das dann Sonja dann Kabarettistin, kommt schnell drauf, genau. Und ja, ich glaube, da ist mal vorgekommen, dass ich mich selber gegoogelt habe, weil ich dachte, ich möchte sehen, was die dann
natürlich
sehen.
Ja, okay. Aha. Und wie viel Zeit verbringst du generell so vor dem Bildschirm?
Zu viel. Ich glaube, das möchte jeder gerne reduzieren,
ja,
oder?
Ja, ich glaube auch. Hast du ein Lieblings-Emoji?
Oh, das ist witzig, dass du das fragst, weil ich letztens noch gedacht habe, wie häufig ich das Affen-Emoji verwende, das sich die Augen zuhält. Ja. Und dass ich das aber eigentlich ganz blöd finde, weil ich mir immer denke, ich muss mich doch gar nicht so oft schämen. Warum verwende ich das so oft?
Okay. Apropos, gibt es irgendwelche Lieder oder Filme, die du eigentlich magst, aber für die du die offiziell schämst?
Lieder oder Filme? Ich hatte mal so eine Phase, wo ich ganz viel Disney-Lieder gehört habe.
Okay.
Ja.
Aber die sind, oder? Die sind doch gar nicht so schlimm eigentlich. Die sind so eher so kindlich halt einfach, oder?
Ja, ja, schon. Aber ich finde auch immer dieses total überdrüber kitschige Liebesgedöns, was so komplett jenseits der Realität stattfindet,
okay.
Ist halt eigentlich schon ziemlich daneben, aber es ist schon auch toll.
Ja, naja. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die aber in der Schule nicht durchgenommen wird?
Wow, hast du tiefgründige Fragen hier.
Das kommt immer darauf an, wie sehr man sich sozusagen darauf einlässt. Du kannst da sagen, Wasserkochergerichte.
Ach so, ich habe jetzt auch gerade überlegt, Steuererklärung machen. Ja, ich glaube, aber ist das wirklich das Wichtigste? Was man, also weil da gibt es ja auch Leute, die können das für einen machen.
Ja.
Ich glaube, wichtig ist, dass man mal lernt, wie man mit Lehrern umgeht und Unterricht im Allgemeinen. Also, dass man sagt, ich suche mir Menschen, die mir etwas beibringen können und dann nehme ich aber für mich das raus, was mir auf meinem Lebensweg hilft. Und nicht einfach nur blindes Vertrauen an jemanden, der mir was beibringt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Hast du gute Lehrer gehabt oder hast du so Lehrer gehabt, die dir wirklich so über das Unterrichtsfach hinaus weitergebracht haben?
Ja, absolut. Ich hatte erstmal Glück mit meiner Grundschullehrerin. Das war eine ganz, ganz tolle Person. Und ich war kein einfaches Kind. Und sie hat mich aber wirklich so akzeptiert und gefördert, wie ich war. Und da hatte ich sehr Glück. Und dann hatte ich später im Konservatorium hatte ich einen unheimlich tollen Fechtlehrer.
Ah.
Ja, man lernt ja fechten.
Ja.
Und ich war aber immer mein Leben lang ganz schlecht in sportlichen Sachen gewesen und habe halt gedacht, na, das kann ja heiter werden. Und der war so gut darin, jemandem das zu vermitteln und quasi auch die Wörter für dich zu finden, die dir jetzt helfen.
Ja.
Dass du die richtige Vorstellung entwickelst, was dein Körper jetzt machen muss. Und und hat gleichzeitig aber auch einen guten Umgang vermittelt, also wie man mit seinem Körper auch ressourcenschonend umgeht und sich selber nicht überfordert und wie man sich mit Respekt behandelt. Und ich finde, das habe ich bis heute sehr positiv in Erinnerung.
Ja, das klingt gut. Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
Ich rede sehr viel mit mir selbst.
Wirklich? So in der Wohnung?
Ja, mhm. Ich rede sehr viel mit Gegenständen.
Aha. Darf ich fragen, zum Beispiel?
Auch mit allem, also was hier so rumsteht, ne? Also,
wirklich?
ja, wirklich, ich rede mit allem. Deswegen hat mir auch die Folge mit dem Klaus Eckel so gefallen. Und ich muss mir jetzt unbedingt sein Buch kaufen.
Ja.
Weil ich dachte, ach, da ist noch jemand, der das so hat.
Ja, das kann ich sehr empfehlen, das Buch.
Ja, echt? Ah, cool.
Gibt es eine schlechte Angewohnheit, die du gerne loswerden würdest?
Ja, ich glaube, unangebrachte Selbstzweifel. Ja, also ja. Zwanghaftes Suchen nach, was habe ich falsch gemacht.
Ach so, ja. Also so richtig, du sagst ja zwanghaft. Also du suchst du wirklich so immer den Fehler bei dir?
Ja.
Ah ja,
Schon, wenn irgendeine Interaktion mit anderen Menschen nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe beispielsweise, denke ich immer, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, ich bin schuld.
Ah, ja.
Und komme dann erst ganz spät drauf oder auch in Gesprächen mit dritten Personen, dass es vielleicht entweder auch die andere beteiligt dran war oder man auch einfach vielleicht zusammen nicht so richtig klargekommen ist.
Ja. Und hast du schon mal aktiv an dir was geändert, so in deinem Verhalten jetzt?
Ah ja, viel.
Ja?
Ja, schon. Ich habe auch wieder so ein Lockdown-Ding, dass man mal mit all diesen Sachen sehr ins Gericht gegangen ist und versucht hat. Ja, doch. Also
echt?
Ich habe viel mit mir und an mir gearbeitet in dieser Zeit. Ja.
Okay, so abgedatet sozusagen.
Genau, ja, so mal neu aufgesetzt.
Ja, cool. Und zufrieden oder hat sie bewährt bis jetzt? Sehr gut.
Ja,
das klingt gut.
Durchaus. Aber es ist halt auch ein Prozess.
Na sicher. Kannst du Nein sagen?
Ich werde immer besser drin.
Mit den Updates.
Aber ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich mir Wochen komplett voll plane mit irgendwelchen Sachen, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, hey, jetzt geht sich eigentlich nicht aus.
Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ehrlich. Ich habe auch eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, die kann ich jedem so unfassbar empfehlen.
Ja?
Nicht mehr lügen.
Okay.
Ich habe das durch einen Zufall in irgendeinem YouTube-Video gesehen, wo das jemand empfohlen hat und ich dachte, hey, das probiere ich mal aus.
Und wirklich wahr?
Ja, weil es hat wirklich den Effekt, der Effekt fällt auf dich selbst zurück, weil du dir selber immer wieder das Signal sendest, ich bin ein Mensch, der die Wahrheit sagt. Und das schafft automatisch mehr Selbstvertrauen und mehr Integrität und du kommst auch besser rüber auf andere Leute, weil die das auch merken.
Okay.
Und erstaunlicherweise, die Leute sind dir gar nicht so böse.
Ja. Das klingt interessant. Einfach aus Prinzip und kannst du es wirklich zu 100% umsetzen?
Fast. Also, ja, doch. Ist auch ein Prozess halt, aber es ist, man sieht ja eben dann die positiven Auswirkungen davon.
Ja, das wirft ein gutes Licht irgendwie oder ein interessantes Licht auf die Fragen, wenn ich sie dir so stelle jetzt, oder?
Ach so, aber ja.
Was hast du so für eine Rolle im Freundeskreis? Bist du im Freundeskreis auch die Kabarettistin?
Nein.
Na?
Nein, das finde ich auch ganz schrecklich.
Ja, finde ich auch.
Echt? Ja.
Ja, also wenn jemand so... glaubt, der muss dann privat da ständig so liefern, ne? So.
Ja, ist auch meine Freizeit. Ich arbeite dann doch nicht.
Ja. Bist du so eher zurückhaltend dann oder so?
Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also ich bin schon auch mit meinen Freunden sehr offen. Ich trage auch mein Herz auf der Zunge. Ich bequatsche auch alles mit jedem und man kann sehr viel Spaß mit mir haben, doch.
Okay. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Boah, gute Frage. Wahrscheinlich ist es so die Körperhaltung.
Ja.
Ja.
Ist das eigentlich auch so was, was du beobachtest, wenn du Figuren erarbeitest? Du spielst ja sehr genau irgendwie. Und überlegst du dir dann zuerst einmal so eine Haltung, die du bei anderen schon mal gesehen hast zum Beispiel?
Mhm. Ja, das finde ich eigentlich auch immer sehr schön, wenn es tatsächlich ein Vorbild in der Realität hat. Mhm. Und dann kann man natürlich aber auch mit solchen Späßen anfangen, wie wie geerdet ist die Person? Also gebe ich der mehr Erde oder mehr Luft?
Echt? Mhm. Das habe ich so noch nie gehört.
Ja.
Echt?
Ja, das sind halt so Sachen, Erde die lernt oder man im Luft. Schauspielstudium.
Aha.
genau, also das, oder ich habe zum Beispiel jetzt so eine Nummer, wo ich zwei Personen spiele, wo die Grundannahme ist, okay, die eine Person ist eigentlich in ihrem Leben sehr geerdet, will aber immer weg davon. Mhm. Und bei der anderen ist es genau andersrum.
Okay.
Die hat immer ganz viel Chaos erfahren und will eigentlich immer so auf den Boden zurück. Und das körperlich umzusetzen, das finde ich eigentlich ganz spannend.
Das finde ich auch spannend. Und wie kannst du sowas umsetzen dann?
Es ist halt eine Vorstellungssache. Und du musst ja immer beim Proben, musst du das ein bisschen im Hinterkopf haben. Und dadurch merkst du einen Unterschied. Also der ist halt ganz minimal natürlich, aber der macht es dann halt meistens einfach, gibt dem Ganzen mehr Spannung.
Das ist ja interessant. Mhm. Aber das lernt man auf der Schauspielschule dann. Auch das umzusetzen dann natürlich. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen?
Ich schätze Offenheit sehr. Ich mag nicht, wenn Menschen irgendwie, also das fängt wirklich beim Smalltalk an, dass ich einfach denke, wir beide haben eine schönere Zeit, wenn wir offener miteinander reden.
Ja.
Und dann kommen wir auch sehr schnell von dieser Smalltalk-Schiene weg, nämlich, weil wir uns Dinge voneinander verraten, die in unserem Leben uns wirklich wichtig sind. Und wenn man da immer so mit hinterm Berg hält, finde ich das sehr mühsam.
Kannst du als Künstlerin Schwächen in Stärken verwandeln?
Puh, das ist aber auch wieder so eine Frage, ne? Schwächen in Stärken verwandeln. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, aber jetzt finde mal ein Beispiel dafür, ne? Sagen wir mal so, ich suche immer das, was ich nicht kann, ein bisschen.
Ah ja.
Ja, also ich habe zum Beispiel viel in der englischen Stand-Up-Comedy, wo ich auch einiges mache, da gibt es manchmal so Shows, wo du kein Material spielst, sondern du unterhältst dich nur mit dem Publikum. Es ist alles improvisiert und entsteht im Moment. Und da habe ich mich so angeschissen davor.
Ja.
Und dachte, das ist das Schlimmste einfach. Ich habe so richtig so ein Herzkasper bekommen, als ich nur dran gedacht habe. Und dann dachte ich so, und da musst du hinschauen. Weil da wird es dann interessant. Halt.
Okay. Also du suchst schon die Herausforderung auch.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Also ich finde es immer schade, wenn man sich verschließt vor Dingen aus Angst.
Ja, sicher. Ja. Sicher. Aber ich glaube, das macht man einfach vielfach, ohne dass man es merkt wahrscheinlich.
Ja.
Da ist sowas eh günstig, ne? Wenn man dann auf die Art und Weise einfach sich Angst dann stellt, sagt man ja so.
Ja, eben. Ja. Und man dann ja auch mal für sich sagen muss, ja, selbst wenn es schief geht, dann haben halt 20 Leute, die scheitern sehen, ist jetzt halt auch nicht das Schlimmste der Welt.
Genau, genau. Aber du siehst dich schon als Künstlerin. Könnte man das im weitesten Sinn so sagen?
Ja, schon. Und ich finde das auch immer ganz doof, wenn Leute irgendwie sagen, na, ich bin Handwerker.
Ja.
Ich finde, das ist dann so eine falsche Bescheidenheit.
Okay, ja, ja.
Also natürlich, wir sind Künstler. Auf jeden Fall. Also wir schaffen doch was Neues und auf künstlerische Art und Weise. Also dass wir da von ganz vielen Richtungen rangehen und uns halt anschauen, ja, was uns bewegt, was die Menschheit bewegt. Und auch wenn das vielleicht gar nicht immer so in unseren Köpfen ist, aber also in dem Moment, wo man es macht.
Ja.
Aber ich finde schon, dass es Kunst ist.
Ja, ja. Du hast das so eine nette Auflistung da gleich neben deinem Schreibtisch. Die habe ich zuerst so kurz einmal angeschaut. Mhm. Und das ist da total interessant, finde ich.
Ja, das sind das ist von Marina Abramović. Weiß nicht, ob die was sagt.
Ja, vom Namen auf jeden Fall, ja.
Diese Performance-Künstlerin. Mhm.
Ja, genau.
Genau, und die hat diese Leitsätze fürs Künstlerleben mal aufgestellt.
Okay.
Aha. Und da habe ich mir die rausgeschrieben, die mich am meisten angesprochen haben, was einige waren. Und mir die quasi so als Erinnerung eingerahmt und hier neben den Schreibtisch gehangen.
Ja, das schaut ja super aus, finde ich.
Ja, also, und da schaue ich immer mal wieder gerne hin und lass mich davon inspirieren.
Das ist super. Ja, vielleicht, wenn du einverstanden bist, vielleicht fotografiere ich dir und stelle dir zu deinem Foto dazu auf Instagram.
Ja,
klar,
ja,
weil
gerne.
Die sind echt super.
Ja.
Was glauben andere über dich, was aber eigentlich nicht stimmt?
Mir ist häufig aufgefallen, dass Leute denken, ich kann nicht richtig anpacken. Oder,
echt?
Oder ich wäre mir zu schade für Dinge.
Das haben wir aber eh schon wieder bei der Künstlerin.
Ja, also ja, das habe ich schon häufig und aber so aus dem Nichts, also völlig ohne mich zu kennen meistens.
Ja,
also
ja.
Immer so,
aber
warum?
Das ist eben das Klischee, das dann gleich mitschwingt, oder? Wenn man sagt, ich bin Künstlerin, dann denken die Leute gleich das, ne?
Ja, wobei das war schon immer so, auch bevor ich in die Kunst gekommen bin. Ja, ich glaube, ich sehe so ein bisschen so aus, weil ich halt irgendwie.
Ach so.
Ich weiß nicht, vielleicht. Also vielleicht wirklich so ein bisschen zerbrechlich oder so. Weil halt auch so ganz schmale Schultern und keinen Bizeps. Und vielleicht sieht es einfach so aus, als weiß ich nicht.
Aber es stimmt nicht.
Nee, es stimmt nicht. Ich kann wirklich, und ich mache das auch gern. Ich baue auch gern Möbel zusammen und ich bin auch gern in der Natur und mache mich gern dreckig.
Okay, Also das ist geklärt jetzt.
Ja, dass das jetzt endlich mal alle wissen.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
Dass wir eigentlich alle Vollidioten sind.
Die Geschichte des Brexit zeigt das.
Dass wir eigentlich alle Vollidioten sind.
An Angela Merkel fasziniert mich.
Dass sie als konservative Politikerin es geschafft hat, so eine soziale Ader zu zeigen und dafür auch gerade zu stehen.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist?
Dass man nicht dabei war.
Die 80er waren ein tolles Jahrzehnt, weil
ich geboren wurde.
Die 80er waren ein doofes Jahrzehnt, weil
die Mode ganz schrecklich war.
Die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil
gute Rockmusik entstanden ist.
Und die 90er waren ein nerviges Jahrzehnt,
weil wir alle noch nicht so tolerant miteinander waren, wie ich hoffe, dass wir es jetzt sind.
Okay. Findest du, dass man das im Alltag merkt, dass man das richtig feststellen kann, wie die Gesellschaft toleranter wird?
Ja, oder ich habe zumindest das Gefühl, sie versucht, toleranter zu werden. Und ich finde ja auch diese ganzen Phänomene, die jetzt eigentlich uns die Gen Z gebracht hat, also Body Positivity und dergleichen und auch, wenn du jetzt auch denkst an die Black Lives Matter Bewegung und Feminismus und all diese Sachen, die jetzt so unheimlich diskutiert werden, denke ich immer, wow, was für eine tolle Entwicklung, dass jetzt endlich mal jeder einfach sein darf, wer er ist und wie er ist. Und in den 90ern fand ich, war das immer noch so, nein, du hast so und so und so zu sein.
Ja. Okay. Ja. Das habe ich so eindeutig noch nie von jemandem gehört, dass man wirklich sagt, okay, aber jetzt ist es besser. Aber es stimmt wahrscheinlich.
Würde ich schon sagen. Ja.
Wenn du dich selber anrufen könntest in der Vergangenheit für 30 Sekunden, welchen Zeitpunkt würdest du nehmen und was würdest du sagen?
Ich würde... oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich würde, glaube ich, mein 18-jähriges Ich anrufen und sagen, mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Vielleicht kann man das nicht so pauschal sagen. Ich hoffe sehr, dass wir es ein bisschen hinkriegen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst.
Mhm. Und du selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
weil das Bewerbungsgespräch.
Ja.
Ich sehe mich in 5 Jahren, ja, glücklich auf der Bühne, mit vielen Auftritten und ja, und ich mache das, was ich jetzt mache.
Ja, cool. Und wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ich hatte da letztens mal irgendwas. Was war denn das? Ich glaube, es würde heißen, ist eh alles gut geworden.
Das ist doch nett.
Ja.
Sonja, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Beides.
Sojamilch oder normale Milch?
Sojamilch.
Müsli oder Eierspeis?
Müsli.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Ja, eindeutig.
Eindeutig.
Handy oder Notizblock?
Notizblock lieber.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Kopf eher.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Ich würde gern mehr Fahrrad. Mhm. Aber meistens öffentlich. Hauptsache kein Auto.
Ja. Fährst du Auto? Gar nicht.
Nee. Ich finde es auch furchtbar und ich möchte auch mein Leben lang keines besitzen.
Wow, das ist ja ein Statement. Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Schweizer Haus oder Riesenrad?
Riesenrad.
Deutschland oder Österreich?
Oh. ich brauche beide.
Gemein, oder?
Ja, wirklich.
Das ist ja okay. Mhm. Ich habe nur so bald jetzt so Eisbein oder Stelze.
Vegetarisch.
Okay, natürlich. Ja. Topfen oder Quark?
Quark.
Kabarett oder Kabarett?
Kabarett klingt doch viel schöner.
Findest du schon?
Ja. Kabarett klingt immer so ein bisschen Maschinengewehr.
Hart, ja, genau. Ja. Obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, es so auszusprechen, oder? Nee. Denke ich mir schon oft. Ne?
Ja.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
Mhm. Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Stanley Kubrick.
Steven Spielberg oder George Lucas?
Schwierig. Spielberg.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Mache ich auch beide so. Stones, glaube ich, noch habe ich mehr Schallplatten von.
Wander- oder Bilderbuch?
Beides nicht.
Beides nicht, okay, okay. Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Ich verstehe die Obsession der Menschen mit Charlie Chaplin auch nicht so.
Aha.
Habe ich noch nicht diesen Zugang zu gefunden. Zu Buster Keaton aber genauso wenig.
Okay. Mhm. Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger?
Ich glaube Helmut Qualtinger.
Mhm. South Park oder Simpsons?
South Park.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Griechenland.
Zelt oder Hotel?
Puh, war schon so lange nicht mehr zelten. Aber ich befürchte, Hotel.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
High Heels oder Sneakers?
Sneakers.
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest du?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Irgendwas dazwischen.
Servus Baba oder auf Wiedersehen.
Servus Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.